Hey Julia, ich bin's, Diana. Und heute habe ich mit Anja Janke Suhr gesprochen, einer Personal Trainerin aus der Mino Bubble, über, ja, im Grunde über dein Lieblingsthema, nämlich mehr Sport ins Leben lassen und wie das klappen kann. Naja, und außerdem natürlich über ihre Erfahrung beim Training mit Frauen in den Wechseljahren und was die überhaupt so brauchen. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Heute spricht Diana mit
Anja Janke Suhr. Die Personal Trainerin hat eine Menge Trainerlizenzen, ist Dozentin beim Landessportbund Berlin und arbeitet als Fitness- und Wechseljahre-Coach. Sie hat ein Trainingsprogramm entwickelt, das speziell auf die Bedürfnisse von Frauen in der Lebensmitte zugeschnitten ist. Mit Anja möchte ich heute über Sport in der Lebensmitte sprechen, insbesondere über mit Sport anfangen. Herzlich willkommen, liebe Anja.
Ja, vielen Dank, Diana, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Ich kann mich erinnern, am Weltmenopausetag, da sind wir danach alle ins Restaurant gegangen und wir kamen zufällig nebeneinander zum Sitzen. Und da hast du zu mir gesagt, die Wechseljahre haben mich gefunden.
Ja, das ist richtig.
Und ich wollte dich jetzt bitten, kannst du das bitte nochmal für unsere Hörerinnen erzählen, wie du und die Wechseljahre, wie ihr aufeinander getroffen seid? Weil für mich war das wieder so eine Geschichte von, man muss einfach auf alles gefasst sein.
Ja, das stimmt. Ja, das war tatsächlich so. Also ich war 46 zu dem Zeitpunkt und lebte mit meiner Familie in New York. Und hatte so des Öfteren so Herzstolpern gehabt. Meistens so abends, wenn ich im Bett lag, das fühlte sich so an im Brustraum wie so eine Billardkugel, die hin und her schlug. Und das hat mir dann schon zu denken gegeben und mir Sorgen bereitet.
Weil du dachtest, mit deinem Herz stimmt was nicht.
Ja, ich dachte, was, das ist ja nicht normal, dass ich nicht einschlafen kann und so. Und Herz ist ja auch immer so, ne, da ist man ja immer gleich so alert. Und ich wollte dann auch immer einen Termin beim Kardiologen machen, aber hatte dann irgendwie nicht so richtig Zeit gefunden. Und dann aber schlug es ein, ich war gerade im Auto auf dem Weg zu den Kindern und wollte sie abholen und plötzlich kribbelte mein Arm, mir lief der Schweiß heiß und kalt den Rücken runter, ich habe voll die Panikattacke gehabt, also es war, also ich dachte wirklich jetzt, so fühlt sich ein Herzinfarkt an. Und dann habe ich meinen Mann noch angerufen und gesagt, Schatz, ich glaube, ich sterbe jetzt. Und dann bin dann irgendwie rangefahren.
Jetzt lachen wir, ne?
Ja, jetzt lache ich, aber da war, ich war, es war wirklich, also ich dachte wirklich, ich muss sterben. Das fühlte sich, ich dachte, so fühlt sich das an, wenn man einen Herzinfarkt hat. So muss es sein. Und da war dann auch eine Polizeistation da zufällig, nicht weit. Da bin ich dann ran, hab gesagt, mit mir stimmt was nicht und ich fühle mich gar nicht. Ich glaube, ich brauche jetzt ärztliche Hilfe. Und die haben dann einen Notarzt gerufen. Im Notarztwagen wurde ich dann schon erst untersucht und die guckten sich dann schon so ein bisschen komisch an. So eigentlich war wohl rein von den Fakten nichts Aufregendes, aber ich fühlte mich nach wie vor nicht so gut, also nicht mehr ganz so komisch, aber trotzdem nicht gut. Und dann bin ich wie in dem Film Emergency Room.
Da muss ich auch die ganze Zeit schon dran denken, schon wenn du sagst Rettungswagen. Aber es war in Chicago, glaube ich, IA, ne?
Also ist tatsächlich dann so reingefahren und dann habe ich die ganze Nacht da verbracht und wurde untersucht und die haben halt nichts gefunden. Was mich natürlich dann auch gefreut hat, aber mich doch verwundert hat, was es denn war. Und gut, dann im Nachgang Kardiologen und so und mit so einem EKG 14 Tage. Der hat eben nichts gefunden. Er meinte dann, ich könnte irgendwelche Tabletten nehmen, die haben aber hohe Nebenwirkungen und ja, ich sollte mich jetzt damit abfinden.
So, dass dann, dein Herz so stolpert.
Genau, dass ich so Herzstolpern habe. Und also ich dachte, das kann ja nicht wahr sein und habe dann mich einfach mal selbst auf die Suche gemacht und recherchiert und bin dann tatsächlich irgendwie auf die Wechseljahre gekommen. Also die Ärzte haben mir davon überhaupt nichts erzählt und ich war dann auch erstaunt, weil ich war ja noch relativ spät Mutter geworden. Also ich hatte eine 4-jährige Tochter zu der Zeit und hätte nie gedacht, dass ich irgendwie in Wechseljahren sein könnte, ne? Aber dann die Recherchen haben das irgendwie bestätigt und im Nachgang habe ich dann auch gemerkt, dass ich noch andere Symptome hatte, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also wie ich war halt weniger stressresilient, hatte ja einfach Stimmungsschwankungen, war teilweise echt nicht gemein, aber halt so ein bisschen gereizt mit den Kindern und der Familie, obwohl die wahrscheinlich gar nichts dafür konnten. Habe auch dann mit dem Beckenboden so ein bisschen zu tun gehabt, obwohl das trotz 5 Kinder eigentlich nie ein Thema war.
Anja hat 5 Kinder und auch auf vaginalem Weg auf die Welt gebracht.
Ja, das war? Ja, genau.
Okay, also dein Beckenboden ist wirklich maximal belastet.
Und alles meine persönlich produziert, genau.
Ja, wow. Mhm.
Aber das war eigentlich nie so wirklich ein Thema, aber zu der Zeit haben doch merkwürdigerweise, vor allen Dingen hatte ich Rückenschmerzen so und Hautallergien und das alles hat sich dann so wie so ein Puzzle so zusammengefügt, wo ich dachte, ja, das sind diverse Symptome, ich bin in den Wechseljahren.
Aber es gab nicht den Moment, wo dir dann der Arzt im Krankenhaus oder wer auch immer gesagt hätte, liebe Frau Janke Suhr, klarer Sachverhalt, also das finde ich echt
schon
wieder den absoluten Wahnsinn.
Also selbst auf Nachfrage, wo ich sagte, ich habe mal Dr. Google gefragt, ja, nee, also das wäre es jetzt nicht. Aber für mich war es dann ganz klar.
Also ich glaube, wir haken diese Anekdote jetzt hier ab. Wie gesagt, ich kenne inzwischen so viele davon, das ist einfach der helle Wahnsinn. Aber für dich war ja dann praktisch Schritt 2, dass du dann ja erkannt hast, also dein Thema war Sport, ist es ja immer schon gewesen, dass du dann das eine und das andere zusammengeführt hast.
Ja, das war dann der logische Weg einfach, weil, also ich habe immer im Sport auch so Frauengesundheit im Fokus gehabt. Vor allen Dingen auch so Beckenboden. Ich habe früher auch mit Müttern gearbeitet, also mit Schwangeren und frisch gebackenen Müttern. Und das war dann so, ja, die logische Schlussfolgerung, dass ich dann selbst in dem Alter war, dann eben mich jetzt auf die Frauen so ab 40 plus dann konzentriert habe. Und hatte auch das Privileg, mich darum kümmern zu können. Ich habe dann viel mich fortgebildet, habe ja viel selbst ausprobiert und wollte das dann einfach auch so weitergeben. Und der Sport war immer für mich ja so eine Möglichkeit, viele Problemchen des Körpers und der Seele so zu lösen. Mm. Und das war auch in dieser Zeit dann der Fall.
Ich wollte jetzt einmal ganz grundsätzlich fragen, also das Thema Sport gegen Wechseljahresbeschwerden. Ich kann mich daran erinnern, als ich es damals recherchiert habe für mein Buch, da hat es mich auf eine Art fast amüsiert, weil da habe ich dann die einzelnen Methoden, was alles nicht medikamentös hilft gegen ja Schwerpunkt Hitzewallung, so abgearbeitet. Und dann fand ich es irgendwie fast lustig, dass da so ganz klar stand, ja, also jede Woche 90 Minuten Yoga hilft nicht. Also waren so direkte, diverse Dinge aufgeführt, die alle nicht helfen. Und ich habe so gedacht, okay, also hier sind wir mal an einem Punkt, wo Sport nicht die Antwort auf alle Fragen sind. Und daraus habe ich mir dann abgeleitet, Hitzewallung sind so archaisch, die kommen von einem Ort, wirklich, der so unabhängig ist, den man nicht steuern kann. Da hilft noch nicht mal Sport. Mhm. Und dann habe ich auch nach der Datenlage geguckt und tatsächlich, wenn man nicht gerade übergewichtig ist und dann auch Gewicht verliert, auch durch Sport, dann ist die Datenlage ja gar nicht so gut, dass man mit Sport jetzt wirklich Hitzewallung reduzieren kann. Man kann sozusagen die Belastung dadurch, das kann man reduzieren. Mhm. Trotzdem sagst du ja, dass man eben halt doch einiges so in den Griff kriegen kann. Mhm. Und du arbeitest mit den mittelalten Frauen. Was konntest du denn beobachten? Was wird denn besser? Also wo kann man sich da vielleicht am meisten Erleichterung dann doch erhoffen, wenn man tatsächlich, wenn es einem gelingt, mehr körperliche Aktivität ins Leben zu bringen?
Also was sich ganz doll ändert, ist also als erstes mal so das Körperbewusstsein.
Mhm.
Ja, also dass einfach die Frauen so in ihren Körper kommen, auch die Selbstfürsorge entdecken, was sich dann auch auf andere Bereiche auswirkt, also zum Beispiel auf die Ernährung. Also meistens ist es so, wer Sport treibt, der ernährt sich eben auch irgendwie doch gesünder, rein intuitiv. Dann verbessert sich natürlich auch die Körperhaltung. Und da ist natürlich ganz eng verbunden auch das Selbstbewusstsein. Also wenn ich eine gute Körperhaltung habe, das schlägt sich dann auch gleich auf das Selbstbewusstsein nieder. Auf die Stimmung. Die Frauen haben mehr Kraft, sowohl physisch als auch so mental. Also sind stressresilienter, haben auch mehr Mut, ja, was auszuprobieren. Also fühlen sich insgesamt stärker, Dinge neu anzugehen, trauen sich was zu. Dann auch das Muskeltoning ist natürlich besser. Also die ganze Körper, das Erscheinungsbild wirkt einfach straffer, kräftiger, fester. Und was ich immer am schönsten fände, ist eigentlich, wenn die Frauen mir erzählen, eben, dass sie jetzt Dinge wieder machen können, die sie schon immer machen wollten oder die sie wieder machen können.
Sag doch mal ein Beispiel.
Na, zum Beispiel habe ich Frauen, die dann plötzlich dann doch einen Marathon laufen oder melden sich dann doch mal im Fitnessstudio an und gehen da so in die Öffentlichkeit. Also ich bin ja dann immer eher mit den Frauen online zugange. Das ist ja ein geschützter Raum. Aber dass die dann auch sich trauen, nach draußen zu gehen oder beim Betriebssport machen sie dann mit und machen hier Wettkämpfe.
Also du richtest dich aber ja auch vor allen Dingen an Frauen, die praktisch lange, lange gar keinen Sport gemacht haben oder überhaupt niemals, ne? Kann man das so sagen?
Ja, also gar nicht bewusst, aber irgendwie hat sich das so ergeben. Also dass ich eigentlich fast mehr Frauen habe, die eher noch nicht so einen sportlichen Hintergrund haben. Und eher durch meinen Sport daran geführt werden. Ich weiß nicht, wieso, also irgendwie ziehe ich eher so diese Frauen, glaube ich, an. Also
naja, ist es nicht total klar, wieso? Weil du bietest eben halt, wie du eben gesagt hast, so einen geschützten Raum. Und
ja,
dann wirklich, ich kenne niemanden, der von sich nicht sagen würde, ich würde gern mehr Sport machen, ne? Nur, und deswegen wollte ich auch so gern mit dir sprechen. Da ist halt eine bestimmte Hürde.
Mhm.
Ich habe immer das Gefühl, wir sind so eine Generation, wir sind noch nicht in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass Sport ist wie Zähneputzen, also dass man es einfach gar nicht in Frage stellt, ne? Sondern wir haben eher unsere Eltern als Vorbilder, die vielleicht ihr Leben lang überhaupt gar keinen Sport getrieben haben. Und jetzt kommen wir aber in ein Alter, wo man dann halt unter Umständen auch spürt, also es muss ja nicht die Gewichtszunahme sein, dass sich körperlich was verändert. Und dann ist es unheimlich schwer anzudocken an die Bewegung. Das beobachte ich so, und ich glaube, das ist der Grund, warum dann solche Angebote gerne angenommen werden. Ne? Du bietest ja auch so Share Trainer, ne? Dass man sozusagen zu viert oder was.
Genau.
Ne? Wobei, ich sage jetzt lieber gleich, ne, bevor wir hier Erwartungen enttäuschen, du gehst ja auch wieder nach New York, ne? Das müssen wir vielleicht mal zwischenschieben.
Aber ich arbeite eben auch ganz oft online.
Ah, okay.
Und das ist halt das Schöne, dass man ja doch dann Distanzen überwinden kann.
Was ist denn dein Eindruck? Was hält die Frauen davon ab, Sport zu machen?
Also das ist komplex, das Ganze. Aber es ist auch so ein Frauending, ne? Also Frauen, glaube ich, die haben halt auch diese Doppelbelastung. Also die haben den Beruf, die Familie und müssen sich um so vieles kümmern. Also es ist häufig eben auch so die Zeit. Und dann das Gefühl, wenn ich das dann mache, dann eben auch perfekt. Also irgendwie so dieses Zero-to-Hero-Gefühl. Also, und dann im Zweifel, bevor man dann das irgendwie falsch macht oder nicht ordentlich oder nicht so, wie man sich das optimalerweise vorstellt, dann vielleicht lieber gar nichts zu machen. Und dann tatsächlich auch natürlich Zeit. Aber klar, jeder hat natürlich die gleiche Zeit zur Verfügung. Das ist dann auch eine Frage der Prioritätensetzung. Also Frauen, die ein klares Ziel haben oder die schon mal ein ernsteres gesundheitliches Problem hatten, die sind viel konsequenter dabei und wissen, warum sie das machen, ne?
Also ist natürlich ein Türöffner, klar.
Ja, das ist ein Türöffner. Also ich habe Frauen auch mit Beckenboden im Problem und dann mit OP, und die wissen, also da wollen sie halt nie wieder hin. Und das ist halt der Weg, um stark zu bleiben. Und das ist eine große Motivation. Ich glaube, der Mensch ist so auch veranlagt, dass er erst richtig aktiv wird, wenn es so notwendig ist, also dringend.
Also das muss ja so sein, weil wie wichtig Sport ist, wissen wir ja alle.
Ja.
Ne? Wie schafft man denn das? Du siehst ja die Frauen, die es dann doch schaffen anzubeißen. Fällt dir da was auf, was vielleicht einem das dann doch ein kleines bisschen leichter macht? Es geht ja immer um dieses kleine Quäntchen, was da fehlt. Ne?
Ja, also ich glaube, was gar nichts bringt, ist zu sagen, du musst das jetzt machen und jemanden da reinzudrücken, sondern es ist schon so ein gewisser, also der erste Schritt ist so die Einsicht. Ne? Da ist natürlich Wissen dazu, warum macht man das, und sei es nur, um gesund alt zu werden. Das ist natürlich in weiter Ferne, aber so dichtere Ziele, die man hat, die man erreichen möchte, sei es nur, man hat eine Feier und möchte vielleicht irgendwie in ein schönes Kleid passen oder so. Aber eigentlich reicht auch schon der Wunsch nach Gesundheit, und dann hat man jetzt trotzdem nicht gleich super viel Bock da drauf. Also das ist nur der erste Schritt, um erstmal was auszuprobieren. Und dann, glaube ich, ist es so, dass wenn die da was gefunden haben, was dann nicht so schlimm ist, also was irgendwie machbar ist. Ja, also die Motivation und die Freude an dem Ganzen kommt dann mit dem Machen. Also wenn man erstmal dabei ist, ja, dann fühlt man sich ja auch gut. Also man hat sofort den Erfolg, dass am Ende der Stunde, nachdem man sich gut bewegt hat, man irgendwie sich frisch fühlt und fröhlich. Also das ist ja so der erste Schub. Ja, da schießen ja auch Hormone ein, die das bewirken. Das ist schon mal so ein Erlebnis. Ach, das war ganz schön, das möchte ich wieder haben. Und dann, wenn man dann so dranbleibt, da hilft dann natürlich auch die Gruppe.
Das wäre so ein Tipp, sich eine Gruppe zu suchen. Ne? Den liest man
aber
ja auch
sich
überall.
Genau, Trainingsbuddy sich zu suchen. Also, und das ist eben auch bei mir im Kurs dann, das ist ja jetzt nicht eine Aufzeichnung und man macht das für sich alleine, sondern man sieht sich ja, ne? Also auch wenn das jetzt online ist, man ist in der Gruppe zusammen, man weiß, ah, die Anja wartet und die Gruppe wartet auf einen, das fällt halt auf, wenn man nicht da ist. Und das ist dann schon eine Motivation zu kommen.
Was machst du denn dann mit den frischen Einsteigerinnen, die Mitte 40 sind?
Also als erstes ist es immer so, dass ich mit den Frauen spreche, also mit ihnen telefoniere und dann abfrage, so was sie so ihre sportliche Sozialisation ist, was sie sich so vorstellen, was sie so für Sachen mitbringen. Und dann weiß ich ungefähr, auf welchem Level sie so sind und dann machen sie halt mit. Und im Idealfall haben sie dann vorher noch mal eine Einzelstunde mit mir gehabt. Also wo wir dann ganz genau gucken, so die Grundübungen ausprobieren, also Kniebeugen, Liegestütze, Planks und bestimmte Dinge. Und wo ich ihnen das schon mal so alles erkläre. Und dann schauen wir, welche Übung ist machbar, aber nicht zu leicht und nicht zu schwer. Also es soll eben fordern, aber auch nicht überfordern. Weil im Kurs selber biete ich meistens, also beispielsweise bei Kniebeuge habe ich dann 3 Varianten. 1, 2, 3. 1 ist leichter, 3 ist etwas komplizierter. Und sie sollen sich ja da am besten einfinden, wo sie auch das machen können und trotzdem ein bisschen gefordert sind. Und wenn sie das vorher mit mir schon mal geübt haben, dann wissen sie genau, ach, ich mache jetzt gleich bei 2 und überspringen 1. Denn, also wenn sie es nicht machen, ist es halt oft so, dass man sagt, ah, Nummer 3 ist besser, weil das ist ja höher, weiter, schneller ist besser. Und das ist eben nicht immer der Fall, sondern das soll eben ganz individuell passen.
Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, das machst du anders, wenn du mit mittelalten Frauen arbeitest?
Ja, also es ist jetzt, klar, man kann das Rad jetzt nicht neu erfinden. Die Übungen selber sind eine Kniebeuge, ist eine Kniebeuge. Die mache ich auch nicht anders als jemand.
Na klar.
Anders so, ne? Aber es gibt so bestimmte Trainingsmethoden, die einfach ja für den Wechselkörper besser passen, um halt den Muskel aufzubauen.
Und was meinst du damit? Also was wäre das?
Ja, das sind so Sachen, also wir wissen ja, dass das Östrogen so abfällt und das hat eben auch Auswirkungen auf den Muskelaufbau und Kraftaufbau. So, und also letztendlich haben wir eher tendenziell einen Muskelschwund, altersbedingt.
Klar.
Und um diese müden Muskeln jetzt so ein bisschen so zu reaktivieren und wach zu rütteln, da braucht es halt bestimmte Stimuli. Und da ist eben Joggen und Yoga halt fein, aber eben nicht ausreichend, um halt diese Muskeln zu reaktivieren, vor allen Dingen auch bestimmte Muskelfasertypen. Also die langsamen Muskeln vom Typ 1, die sind mehr so für den Ausdauer, aber Muskelfasertypen 2 sind so für Schnellkraft und so zuständig. Und im Alter springt man, hüpft man ja auch nicht mehr so viel, ne? Also das heißt, diese Muskeln, use it or lose it, die hauen als erstes ab.
Typ 2.
Genau, und wenn diese fehlen, dann ist es ja auch schlecht für die Muskelmasse, weil wir wollen ja alles, was wir haben, wollen wir ja irgendwie auch behalten und vor allen Dingen wieder in Schwung bringen. Und insofern ist zum Beispiel da eine Kniebeuge halt, um diese Schnellkraft so ein bisschen zu pushen, macht man dann einen kleinen Sprung da zum Beispiel da rein, als Beispiel.
Ah, okay.
Ja, oder wenn man nicht springen kann, weil man hat, Beckenboden oder so, dann imitiert man das so ein bisschen, indem man versucht, so dieses schnelle Element dann zu tippen.
Kam im Übrigen eine Leserinnen-Mail mit der Frage, wir empfehlen immer Krafttraining, aber wenn man jetzt wirklich ein Beckenbodenthema hat, dann bedeutet Krafttraining den ganzen Körper anpressen, also ist immer mit Pressen verbunden. Und da gäbe es ausreichend Frauen, die das praktisch schon mal überhaupt nicht machen können, ne?
Also kommt so ein bisschen auf die Atemtechnik dann an, ne? Es geht ja immer darum, dass man über die Atmung halt den Druckausgleich herstellt, auch im Rumpf.
Kannst du das sagen, wie man das machen würde? Ich glaube, das wäre sehr hilfreich.
Das Zwerchfell ist ja der Atemmuskel und der Gegenspieler ist der Beckenboden. So, und diese beiden schwingen halt im Gleichschritt, wenn alles funktioniert, ne? Wenn keine Dysfunktion da ist. So, das ist schon mal gut. Das heißt, und dann haben wir halt also den Beckenboden unten, das Zwerchfell oben und dann vorne und hinten haben wir Muskeln, die Bauchmuskeln und die tiefen Rückenmuskeln. Das kann man sich vorstellen wie so eine Rumpfkapsel. Und wenn man jetzt es schafft, über die Atmung, also das heißt nicht so eine Pressatmung, alles nach unten zu drücken auf dem Beckenboden, sondern eben den Druck ausgeglichen in dieser Kapsel zu haben, dann ist auch der Druck nach unten nicht so stark.
Und wie muss ich da atmen, damit das funktioniert? Auf was für eine Art?
Wenn man jetzt zum Beispiel in die Kniebeuge geht, dann, wenn du tief gehst, einatmen und beim Hochkommen ausatmen zum Beispiel. Das wäre so dieser natürliche. Ja, oder man kann das auch, also häufig ist das ja auch so, dass der Beckenboden eben reaktiv arbeitet. Also über die Balance zum Beispiel, da merkt man das gar nicht. Oder selbst bei der Kniebeuge, wenn man nicht bewusst jetzt irgendwas macht, eigentlich ist, wenn alles gut läuft, spannt er auch schon an oder hält er.
Der Beckenboden.
Der Beckenboden, genau. Es gibt also viele Übungen, wie jetzt gar nicht. Da muss man jetzt gar keine Kegelübung machen oder so, also diese Fahrstuhlübung oder sowas, sondern letztendlich, das sind auch meine Übungen, die eigentlich den Beckenboden immer so mit einbeziehen und dann aber für bestimmte Übungen kann man das nochmal durch diese Atemtechnik verstärken.
Aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass Krafttraining auch nicht zwangsläufig mit wahnsinnig Pressen verbunden sein muss, ne? Oder habe ich das falsch verstanden?
Nein,
Krafttraining
nein.
ist für mich alles, was ein Muskel auf eine Art und Weise stimuliert, dass er bereit ist zu wachsen, ne?
Mhm.
Oder?
Ja.
Wenn ich also wirklich ein Beckenbodenthema habe, dann könnte ich auch mit Übungen, die weniger zum Pressen zwingen, meine Muskulatur trainieren, oder nicht?
Ja.
Ja.
Man stellt sich das natürlich immer vor, diesen Kraftprotz, der irgendwie so eine lange Hantel auf den Schultern hat oder so. Das muss es ja nicht sein. Es gibt ja viele andere Möglichkeiten. Also auch die Schnellkraft kann man ja auch mit leichten Gewichten machen. Man muss auch noch nicht mal, also zum Beispiel die Schnellkraft kannst du auch machen, da musst du gar nicht hüpfen. Du kannst einen schweren Medizinball nehmen und auf dem Boden mit Schwung hauen. Ja, das ist auch Schnellkraft. Es gibt Übungen, da gibt es keine große Belastung.
Okay, das heißt, wenn man dieses Thema hat, dann müsste man sich im Fitnessstudio, da gibt es ja auch immer so Einführungstrainerstunden, ne? Aber ich glaube, das Problem ist, dass man mit so einem Thema dann halt nicht gerne dem 20-jährigen Sportstudenten, der das Probetraining mit einem macht, dass man dem eigentlich nicht so gerne davon erzählen möchte.
Nee, glaube ich auch nicht, nein.
Und das, hast du da vielleicht einen Tipp? Es können ja nicht alle zu dir kommen. Ich weiß, es gibt ja diese, unter den Physiotherapeuten, diese Arbeitsgemeinschaft Gynäkologie und Geburtshilfe, die vermitteln ganz toll, da gibt's eine, das kann ich nochmal in die Shownote stellen, für Physiotherapie, das hatte ich in der Beckenbodenfolge auch schon mal gesagt. Aber wenn man jetzt eine Möglichkeit zu trainieren sucht, wo das Bewusstsein zum Beispiel für das Thema Beckenboden ist, wie würdest du denn da vorgehen?
Ja, gibt es natürlich auch Videos, gibt es ja auch gute.
Also müsste man sich was ergoogeln dann.
Ja, genau. Mhm. Oder halt tatsächlich, also ich bin ja selber bei einer speziellen Physiotherapeutin, die sich auf den Beckenboden spezialisiert hat. Ich finde das total super. Die tastet auch von innen und so weiter, da hat man dann Status Quo und die zeigt einem auch, wie man halt sozusagen den Beckenboden aktiviert und zeigt einem auch schon Übungen. Und diese Übungen kannst du dann ja in den Alltag mit reinnehmen. Und auch in den Sport. Das ist eigentlich der direktere Weg, auch um den Erfolg zu haben und auch um weitergehen zu können, sich zu trauen auch, ne?
Ja.
Weil man da so alleine rumdoktert, ich weiß nicht. Also.
Ich finde es auch so irre, weil ich habe schon den Eindruck, dass dieses Thema trau dich eins ist. Und also da ist man in der Mitte seines Lebens angekommen und da steht deine Frau in so vielen Zusammenhängen. Und dann geht es irgendwie darum, was für sich selbst zu tun und sich da irgendwie was klar zu machen, worin vielleicht eine Chance liegt, ja auch eine Chance zu Spaß, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Und dann trauen sich die Frauen nicht. Das macht mich irgendwie total traurig. Also,
ja, das ist, aber ich glaube, es ist auch, weil der Sport fühlt sich auch wirklich schwerer an den Wechseljahren. Also selbst Frauen, die jetzt immer Sport getrieben haben, merken einfach, dass sich was verändert. Ja, es ist halt doch schwerer irgendwie. Also das geht darum, dass man zum Beispiel, dass das Schwitzen, der Kühlungsprozess funktioniert nicht mehr so gut. Also das Schwitzen fällt schwerer zum Beispiel. Dann, ja, also die, das merkt man einfach, dass es dann anstrengender ist, das Blut durch die Venen zu pumpen.
Und das ist ja auch einfach ein Fakt, dass das Östrogen verbessert sowohl die Ausdauer als auch den Muskelaufbau.
Ja.
Ich meine, keine weiteren Fragen. Also das wird nicht leichter, ne?
Absolut. Und das merkt man dann natürlich. Und das ist dann erstmal frustrierend, weil der Körper nicht mehr so ist wie früher. Man verliert da vielleicht dann auch so ein bisschen das Zutrauen. Also, dass der Körper einen Stich lässt oder so. Ne? Und dann in so einer Phase was Neues anzufangen, ist natürlich dann auch doppelt schwer.
Mhm. Wobei, wie soll ich sagen, ich habe auch den Eindruck, dass es einfach auch Leute gibt, denen ist das sportlich sein, also die kommen einfach total sportlich und mit ganz viel Bewegungsfreude und auch vielen Talenten so auf die Welt. Und dann gibt es andere, denen ist das vielleicht weniger gegeben. Und unter denen gibt es dann nochmal die, die sich mehr oder weniger interessieren oder sozusagen schon irgendwie einen Zugang gefunden haben und die anderen nicht. Und das wollte ich dich auch fragen. Ich frage mich oft, ob es denn sowas gibt wie so ein Bewegungsgen, das man in die Wiege gelegt bekommt, das einfach alles leichter macht. Oder würdest du sagen, jeder kann Freude an der Bewegung erlernen?
Ja, also so ein Bewegungsgen scheint es tatsächlich zu geben, weil manche eben mehr Talent haben, ne? Also die können dann eben auch so bestimmte Leistungssportarten durchführen, die sind einfach höher, schneller.
Ja, auch Koordination
und so,
ne?
Ja, genau, beweglicher. Also das ist sicherlich auch Talent. bei manchen Schlagen auch zum Beispiel, das gibt ja auch so Studien festgestellt, dass Leute eben nicht so viel positive Auswirkungen spüren nach dem Sport. Also die haben halt nicht so viel Adrenalin, Dopamin irgendwie im Blut und fühlen sich gar nicht so toll, haben keinen Runner's High oder so oder nicht so stark. Ja. Und das ist dann natürlich auch, wenn man dann nicht so dieses so euphorisch am Ende ist, ist es schwieriger dann dran zu bleiben. Also das gibt es schon. Dann ist sicherlich auch die Sozialisation wichtig, also wie man das erlebt hat von den Eltern.
Ob einem die Eltern immer schon gesagt haben, du bist nicht sportlich, ne?
Ja, das so Glaubenssätze oder man hat sportliche Eltern und hat Vorbild, oder das heißt gar keine Frage, dass jetzt auch Sport zum Leben dazugehört. Mhm. Das gibt es auch. Aber ich glaube, grundsätzlich hat jeder Mensch für die Bewegung gemacht und hat auch eine Art Bewegungsfreude. Und manchmal ist es vielleicht auch verloren gegangen im Laufe der Zeit. Das muss dann wieder entdeckt werden und auch so die Leistungsfähigkeit, also auch über Fleiß. Also ich muss jetzt nicht unbedingt Talent haben genetisch, aber ich kann trotzdem über den Fleiß oder einfach das Machen kann ich auch bestimmte Sachen machen. Also kurz, der, wenn man jetzt kein Sportgen hat, vielleicht sollte das keine Entschuldigung sein, nicht Sport zu machen.
Na, was heißt, sollte keine Entschuldigung sein? Also wir sind ja an dem Punkt, dass wir wissen, diese Notwendigkeit ist nicht verhandelbar, ne? Mhm. Aber wie schafft man das dann trotzdem, so einen Zugang zu finden? Also ich meine, ich rede jetzt so, ich will mich gar nicht beklagen. Ich habe durchaus, wenn ich mich 3 Tage nicht bewegen darf, dann werde ich total unglücklich. Ich empfinde das dann als Vorteil, dass ich mich dazu nicht zwingen muss, weil ich ein Bedürfnis habe, rauszugehen an die Luft. Und auch, ich ruder ja immer morgens 1/4 Stunde. Und wenn ich das nicht haben kann, das nervt mich richtig. Also ich merke es in meinem Rücken, ich merke es in meiner Haltung, ich merke es einfach, wie ich durch den Tag gehe. Und ich muss mich dazu überhaupt nicht überwinden. Aber ich spreche mit anderen und ich weiß, wie schwierig das sein kann, sich zu überwinden. Und man findet ja auch immer einen guten Grund, keinen Sport zu machen, wenn man jetzt...
Ja, ja. Es ist eine Entscheidung. Also es ist letztendlich eine Entscheidung. Und ob man jetzt Lust hat dazu oder nicht, ist letztendlich gar nicht mal so wichtig, es einfach zu machen und eine Zeit lang dran zu bleiben, mit Hilfe von wirklich Trainingsbuddies, Gruppen, sich Zeit zu nehmen für sich und auch daran nicht zu rütteln und das einfach mal so ein bisschen durchzuziehen. Und ich glaube, dann kommt das mit dem Tun. Also so ist das halt bei vielen meiner Frauen gewesen. Die sind eigentlich eher auch durch den Lockdown auch zu dem Sport gekommen, zum Online-Sport. Da war natürlich das ganz spannend. Es gab nichts anderes, ne, während des Lockdowns. Das war sozusagen eine willkommene Abwechslung. Jetzt endlich darf man mal mit einer Gruppe abends Sport machen. Mhm. Genau. Und meine Frauen haben, glaube ich, in dem ganzen Leben noch nie so regelmäßig Sport getrieben wie dieser Lockdown-Zeit. Und jetzt, wo dann wieder alles geöffnet hat, da sind die Versuchungen groß, die Ablenkung, aber auch die Verpflichtungen sind natürlich wieder da. Da reißt das ein bisschen ein, aber die konnten sich das durch die positive Erfahrung doch meistens zumindest aufrechterhalten.
Und du hast eben gesagt, paar Wochen muss man dranbleiben. Was würdest du denn sagen, ist da so ein Zeitraum, um dem Sport die Gelegenheit zu geben, sich festzusetzen im eigenen Leben?
Ja, na, man sagt doch so immer 12 Wochen, egal welche Gewohnheit man versucht zu etablieren. Da gibt's ja auch Hilfsmittel. Man kann ja auch sagen, meine Netflix-Serie darf ich erst gucken, wenn ich jetzt meinen Sport gemacht habe. Oder noch besser, ich schaue die Serie und mache Sport währenddessen. Also, dass man so bestimmte Sachen, die einem wirklich lieb geworden sind, kombiniert. Ja, also erste Erfolge, je nach Trainingsausgang oder Level, wo man startet, zeigen sich schon nach 3-4 Wochen. Ja, also einfach die Kraft, also man ist einfach kräftiger. Also es fällt einem leichter aufzustehen, erste Zimperlein oder so. Man ist einfach, also der Körper reagiert relativ schnell. Das ist ja immer ein Wunderwerk, wie der adaptiert. Also das ist schon mal ein schönes Erlebnis, was auch motiviert dran zu bleiben.
Ja, also im Prinzip jedes Mal, wenn man Muskelkater hatte, ist das ja eigentlich eine super Sache, weil einem zurückgemeldet wird, es passiert was. Ne?
Ja, genau. Man ist lebendig.
Ja, na klar, beim Sport fühlt man sich lebendig. Das ist wirklich auch richtig super daran.
Also was ich nochmal ergänzen kann zu den Frauen, wo du sagtest, was mache ich auch anders, ne?
Ja.
Also es geht ja auch immer darum, die Erwartung wegzubekommen, man müsste jetzt wieder so ein Forever 21 Body sich basteln. Ja, also dieses Forever Young und dann dieses Anti-Aging, sondern man will irgendwie das Alte zurück oder so. Und dann guckt man noch auf die Waage und richtet sich nach der Zahl da drauf. Also das ist alles nicht so toll. Also was ich immer wichtig finde, ist, dass man eher so auf die Körperkomposition achtet. Also dass man einfach versucht, die Muskeln in den Vordergrund zu stellen. Also Muskelaufbau, wo dann automatisch ja auch Fettabbau dann irgendwie passiert. Und es geht um den Wohlfühlkörper. Ja, also es ist gar nicht mit einer Zahl auf der Waage eben ja festzumachen, sondern es geht um das im Körper sich wohlfühlen.
Dafür. Also ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass für Leute, die so ganz bewegungsfern waren, ein Einstieg in das sich bewegen und sich auch spüren, dass das ganz viel verändert und möglicherweise dann eben doch auch hormonellen Unterschied macht. Mhm. Und zwar nicht im Sinne von Sport. Also es wäre ja schlimm, wenn man irgendwie mit ein paar Übungen die Eierstock, also die, ja,
das kann man
plötzlich
nicht mehr
Östrogen, wenn wir vollkommen durcheinander alle, aber so im Sinne einer Regulation, dass man möglicherweise durch widrige Umstände in einem Zustand sein kann, wo eben halt einiges im Körper nicht optimal reguliert wird. Und dass Sport dann eine Komponente sein kann, genau da hinzukommen.
Ja.
Also das ist noch so eine Überlegung, weil also man kann das mittlerweile ja alles sehr gut erklären mit den Myokinen und was die Muskeln, wenn man sie benutzt, sozusagen alles für großartige Substanzen ausschütten.
Also ich glaube auch eher, dass die Muskeln diese Magie haben. Und der Weg zu den Muskeln ist halt, dass in dem Fall Sport bzw. Krafttraining, weil bei vor allem intensivem Krafttraining eben die Muskeln aktiv werden und dann halt ja diese Myokine, also diese Botenstoffe ausschütten, die ja dann auch mit den anderen Hormonen und Organen kommunizieren. Und deshalb kommt es ja diese schöne Wechselwirkung, ne? Also die Hormone sind ja Teamplayer und da kommen halt diese tollen gesundheitlichen Vorteile eben zustande. Da ist das Krafttraining natürlich ein guter Weg, also mehr Muskeln, also mehr Wirkstoffe. Und andere Hormone werden ja auch direkt ausgeschüttet durch das Krafttraining, ne? Cortisol, Stress zum Beispiel. Also, und dann wiederum so ein paar Ecken wiederum. Wenn der Stress runter ist, dann können auch die Sexualhormone sich ein bisschen erholen. Also, so ist das alles miteinander verbunden.
Also, ich habe auch mal gelesen, wer genug Muskeln hat, bekommt keinen Diabetes. Würdest du das unterschreiben?
Auf jeden Fall ist die Insulinempfindlichkeit viel, viel höher, wenn man Muskeln hat. Ne? Die Muskeln, die nehmen ja den Blutzucker auf. Und wenn ich viele Muskeln habe, dann schwirrt gar nicht so viel Zucker im Blut rum. Insofern kann dann die Bauchspeicheldrüse sich ein bisschen zurücklehnen und dann das Insulin einsparen. Insofern ist das schon gut. Die setzen das gleich um und selbst im Schlaf verbrennen auch Fett. Also es ist halt auf allen Ebenen ist das mit den Muskeln eine tolle Sache.
Muskeln sind Leben, ne? Anja, wir haben ja jetzt doch auch so ein paar praktische Tipps, also mindestens gestreift. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, gibt's noch irgendwelche weiteren so Tipps, Erkenntnisse, die du gern teilen möchtest?
Mein Appell ist, mach Krafttraining.
Ja.
Auch wenn du im ersten Moment keine Lust dazu hast. Und das Tolle ist, es ist nie zu spät, Muskeln aufzubauen. Und Krafttraining ist eine Sache, aber auch das, ein Sport zu finden, der auch Spaß bringt. Es muss ja nicht nur Krafttraining sein, es sind ja auch andere Sportarten. Und wenn man da erstmal so drin ist, dann findet man vielleicht doch mal den Weg zu einer Hantel. Mobilität und Stretching ist wichtig und Pausen, weil in der Regeneration die Muskeln wachsen, der ganze Körper eben mit seinen Prozessen starten kann. Insofern sind Pausen auch wichtig.
Braucht man die denn auch schon, wenn man jetzt so einen kleinen Gymnastikkurs gemacht hat, ohne Hantel, ohne Gewicht und so weiter. Für den ganz soften Einstieg ins Muskeltraining sind da die Pausen auch schon essentiell?
Man kann dann ja andere Muskelgruppen ansprechen. Also wo ein Reiz war, am anderen Tag eine andere Muskelgruppe sich auswählen und dann hat man jetzt in dem Sinne keinen Tag Pause, aber gönnt dem Muskel eine kleine Pause.
Es ist ja unter Umständen einfacher, jeden Tag ein bisschen was zu machen, als immer wieder neu einen Einstieg zu finden.
Ja, also das sind ja auch die zeitlichen Rahmenbedingungen unterschiedlich, ne? Also manche Frauen, die möchten jeden Tag eine kleine Einheit haben, manche haben aber nur an 3 Tagen Zeit oder so. Und dann kann man das ja so planen, dass es passt.
Mhm.
Auf jeden Fall sind Pausen wichtig. Also esst auch genügend. Weil mehr Bewegung und weniger Essen geht einfach nach hinten los, zumal in Wechseljahren. Also aktive Frauen sollten gesund essen, ausreichend essen und vor allen Dingen auch Proteine.
Hm.
Also immer in Bezug
auf das Muskelfutter.
Ja, genau.
Genug essen und Pausen machen, das nehmen wir. Ach so, halt, nee, aber Anja, ich wollte dich noch fragen.
Ja.
Menobubble in den USA,
ja.
Da wollte ich dich jetzt nicht vom Haken lassen.
Hm?
Was ist denn dein Eindruck, was sich da drüben tut? Und ich frage jetzt mal speziell in Hinblick auf Sport. Hast du das Gefühl, also weil das ja einfach dein Metier ist,
ja.
Ist das eine Welle, die da rollt?
Ja, also es gibt auf jeden Fall die Dr. Stacey Sims, die finde ich sehr spannend. Das ist eine Ernährungs- und Sportwissenschaftlerin und eine der ersten Forscherinnen, die sich so auf frauenspezifisches Training konzentriert. Und das hat sie auch in Bezug auf die Wechseljahre so erforscht. Und diese drei Trainingsmethoden, um effektiv Muskel aufzubauen.
Die stammen von ihr.
Ja, genau. Mhm. Das ist so mein Leitfaden.
Die suche ich nochmal raus und die verlinke ich dann auch in den Shownotes, ne, dass jeder da mal drauf gucken kann.
Ja, genau.
Na gut, vielen Dank. Danke, danke, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und vor allen Dingen ja auch deine Erfahrungen, ne,
gerne,
mit den Frauen in unserem Alter. Danke dir und ich hoffe, auf bald.
Auf bald. Danke, Diana. Bis dann.
Tschüss,
tschüss,
Anja.
Ciao.
Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.